Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 42. Diese Folge haben wir bereits vor knapp 2 Wochen aufgenommen, als wir uns auch über die Soundtracks unterhalten haben. Und zwar, nachdem wir eine kleine Pause gemacht haben, haben Fabian und ich uns einfach unterhalten über Serien und Filme, die wir in der Zwischenzeit gesehen haben. Dabei spricht Fabian über ein Stand-Up-Special und auch über die Serie Narcos auf Netflix. Ich spreche über mehrere Filme, die ich teilweise im Flugzeug gesehen habe und auch einen, den ich in Kanada im Kino gesehen habe. Jetzt geht's los! Also du hattest, was hattest du erwähnt, Narcos, was ja so eine der High-End-Serien von Netflix ist.
So ein bisschen aus Langeweile habe ich das, also weil es mir auch schon öfters mal empfohlen wurde, habe ich das tatsächlich mal angefangen zu gucken. Habe dann währenddessen mit Freunden auch wieder darüber gesprochen, die von wiederum ihren Freunden aus Kolumbien berichtet haben, dass dort diese Serie einen super schlechten Ruf hat.
Aha.
Was man auch verstehen kann, glaube ich, wenn man sich das anguckt, weil einfach... Na, es geht halt drunter und drüber im kolumbianischen Staat. Ne? Alle sind korrupt. Alle sind, die ganze Polizei, auf keinen kann sich verlassen, außer wenn es irgendwie die Nationalgarde ist, die total oder irgendeine Sondereinheit, die dann, das ist aber dann schon was Besonderes, wenn man irgendwie loyal ist und sich nicht kaufen lässt. Alle reden ein furchtbares, also das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe es gelesen, reden ein furchtbares Spanisch. Zum Beispiel soll der Darsteller des Pablo Escobar, der eigentlich, glaube ich, Brasilianer ist, das wurde ihm total angekreidet, dass er halt ein völlig unglaubwürdiges Spanisch spricht für Kolumbien. Und so muss das auch mit anderen sein. Und ich habe es, also wenn man es guckt, ist auch 90% ist ja in spanischer Sprache und untertitelt. Auch, glaube ich, wenn man es auf Deutsch guckt. Und ich habe es auf Englisch geguckt und habe aber auch trotzdem die Untertitel die ganze Zeit mitlesen müssen, weil halt fast nie Englisch gesprochen wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass jedes zweite Wort Puta oder Hijo de Puta ist. Also auch wenn sie fluchen, das erschien mir doch auch sehr, sehr einseitig.
Um kurzen Exkurs zu machen, bei Casa de Papel war das so ähnlich, dass die spanischen Spanier wohl super gerne einfach alles mal mit Cojones fluchen. Also auch, da ist auch jede, was zu den Eiern, fahr zu den Eiern und meine Eier ist irgendwie alles irgendwie, die benutzen das so gerne wie die Engländer Fuck und ich glaube, die Südamerikaner haben wirklich ein Faible für Puta.
Das dahingestellt, finde ich die Serie trotzdem, aber sonst hätte ich ja nicht alle 3 Staffeln innerhalb einer Woche jetzt geguckt.
Du hast die alle 30 Folgen geguckt.
Ja.
Ja, nicht schlecht.
Fand es, deswegen, das spricht doch dafür, dass ich es sehr spannend fand. Und dass ich auch, ich meine, ich habe vorher die Ratings mir auch durchgelesen und war erstaunt, dass auch die zweite und die dritte Staffel respektive mehr Punkte hatten als die erste. Also es wurde sogar mit der Zeit sogar besser noch bewertet, auch in der dritten, wo ja Pablo Escobar schon tot ist. Spoiler, kann man ja jetzt verraten.
Ja.
Das weiß man, das ist ja auch Zeitgeschehen.
Ist eben, ne? Genau, ist sehr, ja.
Aber nee, ich finde, es ist sehr, sehr spannend gemacht. Man hat auch also so rückblickend jetzt in der dritten Staffel, auch so das Pferd von hinten aufgezäumt sozusagen, fand ich sogar noch, war ich noch ein bisschen mehr hooked, weil da noch ein bisschen mehr die Chance da war, so Leute zu haben, denen man so als Zuschauer seine Sympathie gibt. Also da geht's ja um diesen einen, dieser Sicherheitschef innerhalb des Kali-Kartells, der eigentlich aussteigen will, aber immer wieder von seinen Leuten halt so, ja, du musst das machen und so reingeholt wird und eigentlich wird es ihm so total brenzlig und er kriegt immer mehr diese Brutalität zu Gesicht, mit der da auch Verräter so einfach liquidiert werden. Und das ist, finde ich, bei ihm fand ich es fast so eine Art Breaking Bad Moment oder so, dass man halt mit ihm mitfiebert, schafft er es irgendwie, ist er wider Willen, verstrickt er sich immer mehr da rein und will eigentlich raus und so. Und das fand ich im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, wo es ja auch noch um 2 DEA-Agents geht. Und in der dritten Staffel wird es aus der Sicht des einen erzählt, der dann noch, also der Agent Peña, der dann halt da der amerikanische Typ sozusagen ist. Mhm. Und dieses Duo zum Beispiel in den ersten beiden Staffeln war mir auch total unsympathisch. Also vor allem der sein Kollege, der von Boyd Holford oder wie der heißt, gespielt wird.
Ja.
Holbrook. Und so ging es mir eigentlich durch die Bank, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich mit irgendwem, auch mit dem Escobar anzufreunden als Darsteller. Also man weiß überhaupt nicht so richtig, wen man da mit wem man sympathisiert als Zuschauer. Also wer irgendwie so die weil irgendwie alle Dreck an Stecken haben, alle werden irgendwie, machen irgendwie irgendeinen Scheiß irgendwann und das wiederum fand ich in der dritten Staffel dann besser, so ein bisschen um dem zu folgen oder darum da so ein bisschen einfach so eine Sympathie irgendwo haben zu können. Aber spannungsmäßig super gemacht, auch toll gefilmt, tolle Action-Szenen, tolle Verfolgungsjagden. Also als reine Unterhaltungssache funktioniert es total gut.
Okay, ja, also jetzt habe ich bisher nicht so richtig
hochwertige gereizt. Unterhaltung.
Man muss es halt
immer ein bisschen mit einer Distanz, glaube ich, gucken. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen, dass man jetzt das Gefühl hat, man weiß was über Kolumbien, wenn man das gesehen hat. Ich glaube, das ist halt dann, das wohl die Kolumbianer halt so recht als ausflippen und sagen, wow, ihr reduziert uns nur auf diese Narco-Geschichte, auf diese Kartelle. Und das hat eine große Rolle gespielt in den 80er, 90er Jahren da. Es ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so stark im Fokus. Aber auch, also Kolumbien nur zur Kulisse für Drogenkartelle und Bandenkriege zu nehmen, ist halt, glaube ich, auch schon so ein bisschen eine harte Sache.
Ich habe auch eine Serie, die man bei uns nur, glaube ich, im Streaming gucken kann. Die habe ich im Flugzeug geguckt. Und zwar hatte ich eigentlich eine ganz gute Auswahl an Filmen und Serien, als wir geflogen sind, mit der kanadischen Charter- und Tourismusfluglinie Air Transat. Und da habe ich mittlerweile auch schon die 2 Jahre alte erste Staffel der Serie Legion geguckt. Und Legion ist jetzt in Amerika.
Wurde mir auch schon empfohlen, ja.
Ja. Mhm. Oder ist vielleicht auch erst 2 Jahre alt. Ich glaube, die zweite Staffel ist jetzt gerade abgelaufen. In Deutschland ist das Ganze auf Sky gelaufen und man kann es, das ist, wenn man Sky Go oder Sky Ticket abonniert, ist es da auch in der Flatrate drin. Und auf Amazon sind die Staffeln jeweils für 10 Euro in HD erhältlich. Frechheit, ich sehe gerade die zweite Staffel, kostet in HD direkt mal 26 Euro. Die hat auch nur 8 Folgen, die erste Staffel, die zweite 11. Und das ist im X-Men-Universum angesiedelt. Und ich finde es ganz schwierig, darüber zu erzählen. Das ist von dem gleichen Produzenten und Showrunner, der die Fargo-Fernsehserie gemacht hat. Und das ist auch beim gleichen Sender, bei FX, gelaufen. Und was mir nicht klar war, ist, dass Legion eine einzelne Figur ist. Ich habe gedacht, das ginge da halt eben um noch eine Gruppe von Mutanten und die formen dann eine Legion. Aber nein, es geht um eine einzelne Figur hauptsächlich. Und die heißt Legion. Und ich vermute, dass die Figur so heißt, weil der ja an verschiedenen psychischen Erkrankungen leidet, die fälschlicherweise oft als Schizophrenie bezeichnet wird, ist eine, also hat, aber es ist eher so eine multiple Persönlichkeit, und der hat halt eben telekinetische und telepathische Kräfte, wird aber gleichzeitig so parasitär wie von einem Dämon besessen. Und interessant an der Serie ist, dass die es sehr gut schafft zu inszenieren, dass du nicht weißt, was passiert wirklich, was ist Einbildung, ist der verrückt, ist er es nicht. Der Film hat die Serie hat eine ungeheure stilisierte Optik, die das Ganze so aussehen lässt, als könnte das Ganze auch in den 60ern oder 70er Jahren spielen. Also die hat sehr schöne Kostüme und Ausstattung, ist wirklich sehr hochwertig und entspannt, auch gut besetzt. Also kann ich nur empfehlen und ich bin sehr gespannt darauf, mir die zweite Staffel anzuschauen. Das habe ich jetzt quasi in einem Rutsch
irgendwie in der zweiten Hälfte vom Hinflug geguckt und hatte dann nicht mehr genug Zeit, noch die letzten zwei Folgen zu gucken. Die habe ich dann jetzt auf dem Rückflug dann erst gesehen. Ja, wie gesagt, bei Amazon erhältlich, aber man kann ansonsten, es gibt immer wieder mal Angebote, dass man Sky Ticket für nur 1 Euro oder 2 pro Monat abonnieren kann. Und da könnte man sich dann das sowas da mal ganz gut mal anschauen, für wenig Geld. Und dann Twin Peaks gleich mit, das müsste, glaube ich, in Deutschland auch bei, ja, bei Sky sein.
Stichwort Amazon, da gibt's auch, da muss ich wieder echt fluchen über Amazon. Eine Serie, um die ich zurzeit ein bisschen rumschleiche, ist von Paolo Sorrentino, oder Paolo heißt er, The Young Pope, mit Jude Law als jungem amerikanischen Papst, der irgendwie den ganzen Vatikan aufrührt, ist aber leider nur auf Deutsch bei Amazon, ich verstehe es nicht.
Das ist ja echt gaga. Könnte vielleicht auch was mit Sky zu tun haben, weil das war ja eine HBO-Produktion im Original und ist, glaube ich, auch nur eine Staffel lang gelaufen. Und das war auch ein Riesenphänomen in den USA, aber, glaube ich, auch so ein bisschen campy. Und ich glaube, das wurde so, also es war jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, das war, hat, glaube ich, auch durchwachsene Kritiken bekommen, meines Wissens. Aber das ist schon 2-3 Jahre alt, glaube ich. Aber ja, könnte sein, dass
ich bin auch großer Fan von den Filmen von Paolo Sorrentino. Also La Grande Bellezza und Youth zum Beispiel, jetzt sein letzter langer Film, in dem...
Il Divo ist auch von dem, oder?
Und also super besetzt auch mit Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, den ich ja eh sehr, sehr schätze, auch der auch bei There Will Be Blood eine tolle Rolle hat. Mhm. Jane Fonda kommt noch ganz kurz in einer Nebenrolle vor, also ein toller Film. Und Musik von Mark Kozelek.
Wer ist das noch gleich?
Der von Sun Kil Moon, der Gründer.
Was ist ein Sun Kil Moon?
Also ein Singer-Songwriter, der macht also sehr entspannte Gitarrenmusik und singt dazu.
Okay, ja, also interessant. Serien, ich muss überlegen, Glow, die Serie über die weiblichen Wrestler 80er Jahre, auch sehr schönes Period-Piece mit guter Ausstattung und auch sehr gut besetzt, hat jetzt in seine zweite Staffel, die zweite Staffel der Serie ist jetzt draußen auf Netflix, habe ich aber noch nicht gesehen, also habe ich nur die ersten 2 Folgen bisher geguckt. Aber die erste Staffel habe ich, glaube ich, fast so in einem Rutsch durchgesehen, ist gut besetzt, also eine der Hauptdarstellerinnen ist Alison Brie, bekannt aus Community und in einer kleineren Rolle auch in Mad Men. Und ich habe noch 2 Filme im Flugzeug gesehen. Ich habe 2 Filme im Flugzeug gesehen und einen dritten Film, der meines Wissens noch nicht in Deutschland draußen ist, habe ich auch in Kanada im Kino gesehen. Ich habe mir nicht Ant-Man and the Wasp angeguckt, der in Kanada schon läuft und bei uns erst in 2 Wochen oder so. Aber ich habe mir angesehen Hearts Beat Loud, ein Indie-Film mit Musikbezug. Und zwar ist der, ich glaube, das ist ein Regiedebüt von einem, er hat noch mehr gemacht, von einem Regisseur namens Brett Haley. In Heartbeat Loud spielt Nick Offerman, der aus Parks and Recreations bekannt ist, spielt einen alleinerziehenden Vater, der einen Plattenladen in Brooklyn besitzt und seine Tochter, also die Mutter der Tochter ist verstorben, wird gespielt von der noch relativ jungen Schauspielerin Kiersey Clemons, die man kennen könnte aus dem Film Dope von 2015, den ich auch hier an der Stelle sehr gerne empfehle. Die hat auch in verschiedenen Fernsehserien mitgespielt, in teilweise kleineren Rollen, unter anderem in New Girl, aber auch in Transparent. Hat einen gemischten Hintergrund, also ist halb schwarz, halb weiß, sie möchte Medizin studieren und macht aber hobbymäßig mit ihrem Plattenhändler Vater, der früher in einer Band gespielt hat, Musik. Und es kommt eben darin vor, entscheidendes Moment, entscheidender Moment im Film ist, dass die beiden zusammen einen Song aufnehmen und der Vater das so aus Jux und Dollerei bei Spotify einstellt und der Film dann, der Song dann viral erfolgreich wird und dann möchte er eben quasi eine Band mit seiner Tochter zusammen gründen. Und ist wirklich ein durchaus schöner Film, durchweg schöner Film, der sich gut anfühlt und auch zu Herzen geht und hat auch schöne, glaubwürdige Musik von Keegan DeWitt, ich schaue gerade, ob der aus irgendeiner bekannten Band ist. Der hat quasi die Songs dazu geschrieben, die dann auch von der Schauspielerin eingesungen wurden, von den Schauspielern eingesungen wurden. Der ist selber Mitglied der Band Wild Club. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, aus Nashville. Mhm. Kannte ich aber bis jetzt auch noch nicht. Ja, das war ein schöner Film und wenn mich nicht alles täuscht, es gibt einen deutschen Wikipedia-Artikel. Der Film ist erst im Juni angelaufen in den USA. Ich habe keine Ahnung, ob und wann der in Deutschland erscheint. Warum nicht? Aber das ist interessant. Also es gibt so ein paar unrealistische Sachen, weil warum ein Plattenladen in Brooklyn nicht erfolgreich sein soll, kommt mir etwas fragwürdig vor. Ich finde ums Verrecken nicht den Starttermin.
Vielleicht hat er noch keinen Release für Deutschland.
Nee, also ich finde tatsächlich, also ich habe die Befürchtung, dass das so ein Film ist, der es in die deutschen Kinos wahrscheinlich nicht schafft. Der wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Sneak Preview laufen oder so. Und das ist echt schade. Also, weil es ist wirklich interessant. Also, es gibt auch, also die Tochter ist zu allem Überfluss auch noch lesbisch und das ist vollkommen egal. Also, es ist einfach so, es kommt halt darin vor, sie hat auch eine kleine Love Story, wie sie, also, die ist halt 18, ne? Und das ist aber nicht die eigentliche Story des Films. Und das ist auch so, warum auch nicht, ne? Also ist so ganz normal. Es geht eigentlich eher auch so ein bisschen um den Vater, der erwachsen werden muss. Auch in den Nebenrollen sehr schön besetzt. Toni Colletti spielt seine Vermieterin. Ted Danson spielt seinen besten Freund und Barkeeper und Blythe Danner, die Mutter von wie heißt sie? Ex-Frau von Coldplay.
Chris Martin.
Gwyneth Paltrow. Also das ist Blythe Danner, Mutter von Gwyneth Paltrow, spielt die Mutter von Nick Offerman, die selber auch mal Sängerin war in dem Film. Mhm. Und ist wirklich ein schöner kleiner Film, den ich an dem ich sehr viel Freude hatte. Den haben wir in so einem Multiplex-Kino geguckt und es waren außer uns irgendwie nur 3, 4, 5 Leute drin und unter anderem eine Familie, ein Paar, die mit einem 7- oder 8-jährigen Sohn drin waren. Was ich interessant fand, dem der Film offenbar auch gefallen hat. Und ich fand das interessant, dass halt irgendwie Eltern ihr Kind in so einen Film mitgenommen haben, anstatt mit dem irgendwie so einen klassischen Kinderfilm anzugucken. Oder irgendwie den letzten Action-Blockbuster. Fand ich sehr sympathisch. Und auch ein sehr sympathischer Film. Hearts Beat Loud von Brad Haley. Warst du noch im Kino in letzter Zeit? Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist, weißt du, ich habe auch eine Verschwörungstheorie, weil Ant-Man and the Wasp, der jüngste Marvel-Film, der in den USA und Kanada schon läuft, ist in England auch noch nicht angelaufen. Und meine Verschwörungstheorie ist, dass da tatsächlich die Filmstudios sich gedacht haben, warum sollen wir diesen Film verballern, wenn die Leute alle zu Hause vorm Fernseher sitzen und World Cup gucken und WM gucken.
Das kann gut sein, ja.
Und das auch The Incredibles, die Fortsetzung zu The Incredibles, läuft in Deutschland auch erst im September. Und der läuft in Amerika auch jetzt schon. Ich glaube aber, dass der auch in England jetzt schon läuft.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Könnte eine Rolle spielen.
Ich hatte mich auch gewundert, warum der so einen späten Release hat.
Weil sonst ja irgendwie gang und gäbe.
Trailer gesehen habe.
Ja. Ist ansonsten gang und gäbe geworden, dass sowas ja mittlerweile fast zeitgleich rauskommt, ne?
Ja. Aber auch einer, der auch erst sehr spät kommt, ist ja Venom. Hm? Da habe ich auch schon mehrmals den Trailer gesehen. Aber der kommt, glaube ich, erst im September in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob der in den USA schon läuft.
Der hat aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist der auch allgemein erst zu spät, der Termin. Oktober. Amerikanischer Termin ist 5. Oktober.
Krass, ne? Aber ist aber schon komisch, dass der Trailer schon so früh gezeigt wurde. Aber gut, das ist halt.
Ja, das war so ein Teaser. Und ich muss ja sagen, ich bin da sehr, sehr.
Also ich fand den Trailer richtig gut.
Echt?
Also auch von der Krassheit her so. Also das könnte nochmal so ein rougherer Film sein.
Es ist der Versuch, ein bisschen mehr in diese Horrorrichtung zu gehen im Superhelden-Genre. Mhm. Aber Venom ist eigentlich ein Spider-Man-Bösewicht und wurde auch in dem sehr schlechten Film Spider-Man 3, dem letzten, der
mit Tobey Maguire.
Raimi, wie heißt das? Sam Raimi-Filme, ja, letzten Tobey Maguire wurde da verwendet. Und das ist jetzt so der Versuch, dass Sony aus der Spider-Man-Lizenz versucht, Geld zu schlagen, ohne eben die Spider-Man zu benutzen, den sie jetzt an Marvel ausgeliehen haben. Also, das ist, ich weiß es nicht. Also, wenn der Film, also Tom Hardy habe ich bis jetzt noch in keinem schlechten Film gesehen, glaube ich. Und insofern mal sehen. Und Tom Hardy, auf den halte ich viel. Aber was ich noch gesehen habe, ist, ich habe noch zwei andere Filme gesehen. Ein Film, für den ich jetzt auch wiederholt Werbung gesehen habe, weil der jetzt auf DVD und digital erschienen ist, Game Night, ist eine ganz nette schwarze Komödie, die, ich glaube, thematisch gar nicht so weit weg ist von dem Film The Game von David Fincher aus den 90ern. Aber da geht es eben um so eine Gruppe von Pärchen, die so regelmäßig Spieleabende machen. Und Hauptfigur sind, ich stehe so auf dem Schlauch, Rachel McAdams spielt die Frau und ihren Mann spielt Jason Bateman. Die sind so sehr competitive, wie sagt man auf Deutsch, aufs Gewinnen aus lernen sich auch bei einem Pub-Quiz kennen und er hat einen Bruder, in dessen Schatten er immer, einen älteren Bruder gespielt von Kyle Chandler, in dessen Schatten er immer stand, und der kommt dann irgendwie dazu zu ihrer Spielabendreihe und hijackt das so ein bisschen und lässt dann ein Spiel inszenieren, ein Führungs-Mystery-Game, dass dann so aus dem Ruder läuft. Und man weiß dann irgendwann nicht mehr, was passiert jetzt echt und was nicht. Es ist nicht der allerbeste Film aller Zeiten, aber war gute Unterhaltung, um ihn im Flugzeug zu sehen. Auch in den Nebenrollen nett besetzt mit Jesse Plemons in einer herrlich creepy, herrlich schmierigen Rolle als Polizist, Nachbar und geschiedener Mann, der nicht mehr beim Spieleabend mitmachen darf, weil ihn keiner leiden kann. Und in einer sehr kleinen, sehr späten Rolle Michael C. Hall, bekannt aus Dexter und Six Feet Under. Der taucht später auch noch auf. Und ich habe mich auch über Chelsea Peretti gefreut, die man aus Brooklyn Nine-Nine kennen könnte, die eine kleine Rolle in dem Film hat. Sharon Horgan, die weibliche Hauptdarstellerin der Serie Catastrophe ist, die man auch auf Amazon Prime sehen kann. Die ich auch, falls ich noch nicht empfohlen habe, hier an der Stelle nochmal empfehlen möchte. Ja, das war das ist Game Night. Und das andere ist ein Film, für den habe ich Trailer gesehen, hatte ich eigentlich sogar überlegt, mir im Kino anzuschauen. Und der müsste auch Ende Juni in Deutschland im Kino rausgekommen sein. Das ist der Film Love, Simon. Also Love, Simon. Basiert auf einem Roman mit dem etwas sperrigen Titel Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Und der deutsche Titel der Romanvorlage ist Nur drei Worte. Und der Roman ist von 2015 und der Film, wie gesagt, in den USA schon länger draußen, und deswegen konnte ich den im Flugzeug gucken. Und bei uns ist der jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen oder so im Kino angelaufen. Und ist so ein netter Coming-of-Age-Film. Hauptrolle spielt Nick Robinson. Jetzt muss ich mal schauen, woher kennt man den eigentlich? Weil mir kam der bekannt vor. Okay, Fifth Wave. Ach, der war einer der 2 Kinder in Jurassic World. Ja, sagen wir jetzt nichts sonst zu. geht eben der Trailer. Ich habe den Trailer ein bisschen missverstanden, weil da war ich nicht sicher. Geht eben um einen nicht geouteten schwulen Teenager, der eine Brieffreundschaft per E-Mail anfängt über so ein Messageboard mit einem Mitschüler. Beide bleiben anonym und dann geht's eben quasi um das sich outen.
Ich habe den Trailer gesehen, glaube ich.
Ja. Mhm.
Und dann wird er so geoutet irgendwie durch.
Ja, richtig, genau. Der Trailer gibt noch einen falschen, relativ falschen Eindruck. Der Film hat so ein paar Vorhersehbarkeiten, ist aber alles in allem, finde ich, auch ein angenehmer Film zum Thema Homosexualität, der ja auch mehr nicht das Schwulsein problematisiert, sondern den gesellschaftlichen Umgang damit. Und auch gleichzeitig ein Feel-Good-Film. Also sei auch mal so empfohlen, locker. Also jetzt nicht als muss man gesehen haben. Und da muss ich noch eine Kleinigkeit loswerden. Als ich den Trailer gesehen habe, hätte ich schwören können, dass zur Mutter Jennifer Garner Timothy Oliphant den Vater spielt. Aber ich bin tatsächlich der Ähnlichkeit zum Opfer gefallen. Das ist Josh Duhamel oder du wie wird er ausgesprochen? Duhamel. Duhamel geschrieben, mit einem M. Bekannt aus unter anderem All My Children und der Serie Las Vegas. Und der sieht einfach Timothy Oliphant irgendwie ähnlich. Und im Trailer hätte ich schwören können, es sei Timothy Oliphant. Das Lustige ist, dass in dem Podcast Doug Loves Movies, das ist so einem Comedy-Film-Podcast, in dem so immer vor Publikum aufgenommen so Quiz-Spiele gespielt werden. Und da gibt's seit neuestem ein Spiel, und da muss man raten, welcher von beiden Schauspielern in dem Film mitgespielt hat, eben weil die beiden sich sehr ähnlich sehen. Und da bin ich selber drauf reingefallen. Weil, wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen, ich hätte schwören können, es ist Timothy Oliphant und es ist aber Josh Duhamel. Das ist Love, Simon.
Ja, zum Thema schwul und lesbisch ist mir noch eingefallen, wird jetzt in meinem Facebook-Stream ziemlich gefeiert. Und es ist auch das erste Mal, dass ich mir wirklich eine Netflix-Comedy-Show angeguckt habe. Ist Nanette von Hannah Gadsby.
Stand-up-Special, ne?
Stand-up, ja.
Habe ich noch nicht gesehen. Die ist Australierin, oder?
Kommt aus Tasmanien, was halt vor der Küste von Australien liegt.
Ja, ist auch eine Provinz von Australien, gehört zum Staat Australien. Ja,
gehört natürlich zu Australien dazu. Und es geht so ganz stark so darum, wie sie als Lesbe aufwächst in diesem
ländlichen,
sehr, sehr, sehr konservativen Land. Und wo offenbar bis 1997 Homosexualität noch strafbar war, was mich völlig aus den Socken gehauen hat. Also ich überhaupt nicht weiß, wie das sein kann. Also das muss ein absolut krass hinterwäldlerischer Ort sein. Und aber das Besondere da ist wohl, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, wenn du es noch nicht gesehen hast, ist, dass sie halt sehr viele Stand-up-Routinen und Comedy-Routinen so aushebelt, indem sie dann irgendwann sagt so, ich kann das nicht mehr machen, ich kann dieses Format nicht mehr bedienen, ich will jetzt, I quit Comedy. Und dann geht es halt so darum, warum und wie sie das macht und wie sie halt diese Art von Auftritt ummünzt in was ganz anderes und da halt so sehr, sehr persönlich wird und sehr also von ihrem Leben erzählt. Und das ist total bewegend, also ist auch sehr berührend, weil es halt so um so das Leben in als Außenseiterin auch so geht und so, wie man dann so zu einer Scham auch erzogen wird, die man zu sich selbst entwickelt, wenn man von der Gesellschaft eingetrichtert bekommt, das, was du bist, ist verkehrt, ist falsch, ist nicht die Norm und so. Mhm. Also es ist sehr, 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 sehr lohnenswert. Und vielleicht gucke ich mir jetzt, also es ist auch kein typisches Stand-up-Ding natürlich, weil es halt so ein bisschen dann mit diesen ganzen Sachen, Konventionen bricht. Aber da habe ich gedacht, das ist doch auch ein interessantes Format. So habe das erste Mal auch so weil es gibt ja unzählige Stand-up-Sachen auch auf Netflix. So, das hatte ich immer so ein bisschen ignoriert als eigene Kategorie. Tipp. Also tolle Frau, toller Auftritt und tolle Show.
ist zum Thema Legalität von Homosexualität, das ist teilweise erschreckend, wenn man guckt, in wie vielen Ländern es noch schwulenfeindliche Gesetzgebung gab. Ich glaube, von Mitgliedern der Europäischen Union ist jetzt zum Beispiel wäre Polen oder einige andere osteuropäische Länder zu nennen, die halt eben bis heute geschlechtliche Ehe ausdrücklich verbieten. In Deutschland ist auch gar nicht so lange her, dass tatsächlich noch homosexueller Sex strafbar war. Also
ja, ich glaube 1994 oder so war das.
Ja, es ist schon erschreckend, dass es so lange war. Also
auch nicht so weit entfernt, ja. Ja, und das ist ja auch gerade, fällt ja auch in diesen Backlash, diese Rechtsruck, den wir auch in Europa einfach haben, dass das auch in Polen und in anderen Ländern halt eher auch sowas Abtreibungssachen und sowas angeht, eher noch verschärft wird als gelockert.
Ja. Es gibt, also Netflix ist sowieso schon seit einiger Zeit sehr profiliert, was Stand-Up-Specials angeht und auch was Stand-Up-Specials angeht, die so ein bisschen mit der Form brechen. Ich habe jetzt aber ansonsten jetzt aktuell, und das ist auch erst diese Woche rausgekommen, das neue Stand-Up-Special von Jim Jeffries geguckt. Wie heißt denn das eigentlich nochmal? This Is Me Now. Ist in London aufgenommen. Das ist auch ein australischer Comedian, der aber schon länger jetzt in den USA lebt, vorher zwischenzeitlich eine ganze Weile in England gelebt hat. Und der hatte auch eine Fernsehserie, deren Namen mir jetzt nicht mehr einfällt, die aber nur für 2 Staffeln lief und hat zuletzt eine Late-Night-Show auch gehabt auf Comedy Central, die Jim Jeffries-Show. Die aber, glaube ich, auch nur wöchentlich kam. Und der hat jetzt sein neues Stand-Up-Special auf Netflix veröffentlicht. Ist ganz nett. Ist unter anderem der ist sehr Story-basiert. Also der erzählt immer Geschichten in seinen Stand-Up-Performances. Hat ein längeres Stück jetzt in dem neuen Special, wo es darum geht, dass er einmal für eine private Party von Mariah Carey gebucht worden ist, wo unter anderem auch Al Pacino, Leonardo DiCaprio und Warren Beatty zu Gast waren. Und er fängt die Story damit an, dass er sagt, ich musste einen Vertrag unterschreiben, nicht zu verraten, wer mich beauftragt hat, wie viel ich bekommen habe und wer alles zu Gast war. Ich habe das aber schon öfter erzählt und habe dafür noch nie Ärger bekommen. Deswegen mache ich das jetzt auch. So, und dann erzählt er dann die komplette Geschichte. Wie das zustande kam, dass er das ursprünglich nicht machen wollte und dass er das dann nachher dann für einen Auftritt von 12 Minuten $60.000 dann genommen hat. Ja, es fängt schon damit an, dass er zur Tür reinkommt, sein Manager ist dabei und die Assistentin von Mariah Carey fragt, wer von euch beiden ist Jim Jeffries? Und dann meint er schon, naja, so berühmt kann ich ja nicht sein. Und und dann muss er seine Schuhe ausziehen und dann meint er auch schon direkt, Mariah Carey is one of those cunts. Also irgendwie nach dem Motto, wer von seinen Freunden verlangt, die Schuhe auszuziehen an der Haustür, sollte sich nicht wundern, wenn man darüber Freunde verliert. Ja, von dem gibt es auch schon mehrere andere Specials und ein Netflix-Special mit dem Titel Bear, also B-A-R-E, hatte einen sehr viralen Hit zum Thema Gun Control. Der ist auch auf YouTube zu finden in 2 Teilen. Wenn man einfach eingibt, Jim Jeffries Gun Control, das ist so eine der bekanntesten Nummern von ihm. Das ist entstanden kurz nach dem Sandy Hook Massaker. Da geht es eben darum, der zieht auch einen konkreten Vergleich zu Australien. Die Australier haben tatsächlich Ende der 90er Jahre eine ganz harte Anti-Waffen-Gesetzgebung erlassen, nachdem es da ein sehr schlimmen Amoklauf gegeben hat. Und daraufhin haben sie dann, und die Australier hatten auch ungeheure viele Waffen, also weil die einen ähnlichen Frontier-Gedanken haben und viel so, also die haben eine ähnliche Waffenkultur wie die Amerikaner gehabt, waren aber einer stärkeren Waffengesetzgebung offen und da sind halt eben wirklich ganz viele private Waffen eingesammelt worden. Seitdem gab es keine solchen Massen-Amokläufe mehr.
Naja. Geht doch, ja.
Ja, aber wird in Amerika nie passieren. Ja, Jim Jeffries, und was auch sehr gut ist, aber spezieller, ist das neueste Stand-Up-Special von Tig Notaro mit dem Titel Happy to Be Here. Und Tig Notaro hat ein grandioses Live-Album gemacht mit dem Titel Live, das habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt, weil sie hat dann auch später die Serie One Mississippi bei Amazon Prime gehabt, die nur 2 Staffeln lief, meines Wissens, und das auch reicht, aber das ist eine sehr gute Staffel. Es gibt eine sehr gute Dokumentation über ihr Leben, also die, sie ist auch lesbisch, sie hatte Krebs und
Brustkrebs,
die mussten beide Brüste abgenommen werden, genau, und ist aber mittlerweile verheiratet mit einer Schauspielerin, die auch in ihrer Serie ihre Love Interest spielt. Die ist auch so, die Serie ist auch so ein bisschen biografisch. Und in ihrem neuesten Stand-Up-Special, ist lustig, aber sie hat einen sehr speziellen Comedy-Stil, also einen sehr trockenen, fast schon so Anti-Comedy-Stil. Und da nehme ich jetzt auch, glaube ich, auch eine Nummer kurz vorweg. Und zwar ist das so der Höhepunkt, der Schluss. Sie erklärt das Ganze, dass sie hier ihr Stand-Up-Special aufnimmt in einem Club, in dem sie die Band die Indigo Girls vor irgendwie 20 oder 30 Jahren das erste Mal live gesehen hat. Und dann sagte eben auch, und jetzt für euch exklusiv die Indigo Girls. Und dann geht sie von der Bühne und nichts passiert. Und das zieht sie, und das ist wirklich so der ihr ganz spezieller Comedy-Stil. Ich fand's lustig, aber es gibt Leute, die finden das, glaube ich, schwierig, weil das geht, glaube ich, fast eine Viertelstunde. Sie macht immer wieder das, kündigt die an und sie kommen nicht. Und dann macht sie Witze darüber, dass das Publikum immer wieder darauf reinfällt. Und dann sagt sie, glaubt ihr wirklich? Und dann sagt sie auch so, ja, die Blonde steht da und stimmt ihre Gitarre. Und dann meint sie, ich würde die doch nicht die Blonde nennen, ich kenne die persönlich, ich weiß, wie die heißt. Und und dann geht's wirklich hin und her, lange Rede, kurzer Sinn. Am Schluss kommen sie tatsächlich und spielen auch ein oder zwei Songs und dann ist das Ganze vorbei. Aber es ist wirklich sehr strapaziös, so wie die das schafft, so einen Witz so wirklich in den Grund und Boden zu reiten, aber das ist ihr Style, so. Also die hat wirklich einen sehr speziellen Stil, wie sie ihre Comedy performt. Auch sehr zu empfehlen, wie gesagt, die Dokumentation auch auf Netflix mit dem, ich glaube, die heißt einfach nur Tig, T-I-G, es ist ihr Name, also sie heißt, glaube ich, eigentlich Matilda, aber es wird irgendwie von Kindheit an irgendwie Tig genannt. In dieser Dokumentation geht es eben um ihre Krankheit und es geht dann darum, wie sie dann mit ihrer Frau zusammen Kinder kriegen möchte. Und ich glaube, sie hat sogar selber Zwillinge bekommen. Also trotz ihrer komplizierten gesundheitlichen Vorgeschichte. Ja, aber es gibt, also Stand-Up-Specials gibt's sehr viele gute auf Netflix. Kann man, wenn man daran Interesse hat, kann man nur wärmstens empfehlen. Das war Überpop Folge 42. Für die beiden nächsten Folgen haben Fabian und ich uns folgende Themen vorgenommen. Und zwar werden wir das Thema Stand-Up, das wir zuletzt besprochen haben in dieser Folge, aufgreifen und werden mehrere Stand-Up-Specials, darunter auch Nanette von Hannah Gadsby, besprechen. Und wir werden eine Folge der Comic-Reihe Spirou und Fantasio widmen, die schon seit, ich glaube, mehreren Jahren eine Spezialreihe herausbringt, in Deutschland bei Carlsen Comics. Der neueste Band in dieser Spezialreihe ist Spirou in Berlin, der diese Woche am Mittwoch, den 31.07. erscheint. Und zwar Spirou in Berlin ist von dem deutschen Zeichner Flix, der das geschrieben und gezeichnet hat. Ja, ich glaube, das werden gute Folgen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und wir hören uns dann. Bis dann. Tschüss.